Willkommen zu Talkträume. Lilly Vogelsang und ihre Gäste steigen aus dem Alltag aus und direkt ins Wolkenparadies. Es geht um Träume bei Tag und Nacht, um Einschlafrituale und um all das, was uns wach hält, obwohl wir längst schlafen sollten. Wir geben ab an Lilly. Live aus Wolke 7.
Willkommen bei Tagträume. Hier rede ich mit Menschen über ihre schönsten Träume und auch ihre vielleicht Albträume im echten Leben und im Schlaf. Und ich freue mich sehr über die heutige Gästin, Isis Maria Niedecken. Du bist Künstlerin, Content-Creatorin, Mutter auch. Ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig. Mit dieser Vorstellung, hast du das Gefühl, ich werde dir damit schon gerecht oder braucht es da noch ein bisschen was? Wie würdest du dich selber vorstellen?
Doch, aktuell, glaube ich, passt es sehr genau auf, was ich mache. Früher habe ich eher Model gesagt als Content Creatorin, aber ich glaube, davon habe ich mich jetzt dann doch über die Zeit, über die letzten 3 Jahre, verabschiedet, dass ich nicht mehr mich als Model identifiziere, auch wenn ich das im Endeffekt nie gemacht habe, aber trotzdem ist es ein Teil von meinem Leben, den ich Gott sei Dank hinter mir gelassen habe. Und ich freue mich sehr, Content Creatorin zu sein und nicht mehr Model zu sein. Das ist irgendwie ganz gut. Und dann bin ich Mutter und Künstlerin, das stimmt auf jeden Fall 100%.
Ich sehe gerade auf meinem Zettel, da stand auch, ich habe es nicht Model genannt, aber Fashion Icon.
Oh.
Ja, weil, also bist du mal auf einem Pinterest-Board von mir gelandet? Klar. aber genug der Schmeicheleien. Warum würdest du sagen, lieber Content Creatorin heute anstatt Model?
Ich glaube, Model war nie ein Part von meinem Leben, den ich selber wollte, wenn ich das so sagen kann. Ich glaube, es war irgendwie immer so ein bisschen ein Wunsch von meiner Familie mütterlicherseits. Es war irgendwie immer so eine Sache, die mir zugeteilt wurde, dass ich doch unbedingt modeln sollte. Und zwar dann irgendwie dachte ich, dass das mein Traum auch wäre. Und je mehr Erfahrung ich aber dann im Modelleben gemacht habe, habe ich immer mehr gemerkt, dass das überhaupt nicht mit mir als Person funktioniert. Ich bin super sensitiv, ich mag nicht, wenn Leute mich berühren. Ich bin super schnell über overwhelmed. So, es ist so, ich habe gemerkt, dass ich bei Modeljobs extrem doll meinen eigenen Körper verlasse, um quasi den Tag zu überstehen, und wie sehr mir das vorher schlechte Laune macht, wie viel mir das nachher schlechte Laune macht und auch wie sehr ich meinen Körper bewerte, was ich halt auch nicht will. Also so, es ist jetzt ich habe jetzt im Dezember meine Therapie quasi beendet und da habe ich so 2 Jahre lang quasi daran gearbeitet, festzustellen, woher der Traum Model sein kam. Und dass es im Endeffekt gar nicht meiner war und dass es total okay ist, das nicht zu sein. Aber im Endeffekt ist es natürlich eine super privilegierte Situation, damit Geld verdienen zu können. Und ich habe das eine Zeit lang genutzt, um mir ermöglichen zu können, dass ich male, so dass ich da eine Balance gefunden habe, dass ich dann Modeljobs gemacht habe und dann aber Zeit zu malen und zu Hause mit meinem Kind hatte. Aber so dieses Model-Sein ist also jeder Mensch, der mich gut kennt, weiß, dass das nicht mein Place to be ist. Obwohl ich so den Aspekt am Model so vom Teamwork und zusammen was kreieren und irgendwie alle Teile bei einer Produktion finde ich total aufregend. Ich bin total gerne dabei. Und ich bin im Endeffekt auch gerne das Model. Aber irgendwie passt es nicht zu mir. Und jetzt so als Content Creatorin, wo ich viel mehr Einfluss auf das Endergebnis habe, wo ich entscheiden kann, wie was aussieht. Ich arbeite mit meiner Schwester eigentlich komplett zusammen, die alle Fotos macht, die mit mir alle Produktionen macht. So, ich kann die inzwischen auch in größere Jobs mit reinholen, dass sie so die Fotografin dann ist. Das ist schon so komplett 100% meine Comfortzone. Das ist schon richtig toll, dass das möglich ist.
Oh, ich finde das so ganz viel von dem, was du gerade gesagt hast, finde ich so, so spannend, weil ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, dass uns so Träume in Anführungsstrichen in die Wiege gelegt werden und dass wir dafür als Kinder, Töchter, wie auch immer dafür verantwortlich sind, die Träume von anderen so ein bisschen zu realisieren und umzusetzen und dass man dann irgendwann wie so aufwacht und merkt, ja, warte mal ganz cool. Ja. Also das ist jetzt überhaupt nicht mein Traum.
Ja.
Und vielleicht mal so gibt es einen Unterschied, weil wir jetzt schon so ganz, wir sind schon ganz, ganz tief und ich will auch gleich weiter tief, aber um vielleicht einmal so den Unterschied klar zu machen, was ist denn der Unterschied zwischen einer deiner Schlafroutine oder deiner Zu-Bett-Geh-Routine gewesen als Model und heute als Content-Creatorin und Künstlerin? Hat sich da was so in den kleinen Alltagsdingen verändert?
Ehrlich gesagt, ich schlafe viel besser und ruhiger, weil ich nicht gestresst bin wegen Modeljobs. Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich, also vor allem auch so in der Beziehung zu meinem Partner, also meinem jetzt inzwischen Mann, dass ich war so gestresst in der Woche, bevor ich wusste, dass ich zu einem Job fahren muss. Mich hat die Reise total gestresst. Mich hat so alles viel mehr überwältigt als es normalerweise, wenn ich keine Jobs hatte, sodass halt natürlich auch mein Schlaf davon beeinflusst wurde, dass ich halt viel mehr wach lag. Wenn ich früh morgens los musste, habe ich die Nacht vorher nicht geschlafen. Also wirklich richtig, richtig nervös. Obwohl ich dann in der Situation, wenn der Job da war, war ich jetzt nicht total, da habe ich dann irgendwie so meine beste Seite rausgeholt, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass auf jeden Fall mein Mann drunter leidet und mein Kind auch.
Und du und dein Schlaf
und ich
ja auch.
Sowieso.
Ja, Entschuldigung, du.
Ich und mein Schlaf leiden, ja.
Du voll. Und dein Schlaf. Und wie ist jetzt so, also als, auch mit Kind, so wie ist dann so deine Zu-Bett-Geh-Routine?
Also meine Zu-Bett-Geh-Routine oder mein Schlafrhythmus ist so, dass ich einfach mit meinem Kind ins Bett gehe und dann schlafe.
Nein, wirklich?
Ja.
War das für mich ein Hauptargument, Kinder zu kriegen? Einfach so schamlos früh ins Bett. Das
ist, also ich muss
wann gehst du ins Bett?
Zwischen 8 und 9.
Oh mein Gott, you're living my dream!
Ich liebe schlafen.
Oh Gott.
Schlaf ist schon nicht meine oberste Priorität. Meine oberste Priorität ist mein Kind, aber ja. Darunter direkt kommt Schlaf, aber auch, weil ich morgens fit sein möchte. Auch für mein Kind, aber auch einfach, dass ich ausgeschlafen und gut gelaunt in den Tag starten will. Und ich finde es so nervig, wenn ich nicht genug geschlafen habe. Müde. Ich finde müde sein so nervig.
Ich finde auch, für mich ist das der Schlimmste, also gibt sicher noch schlimmere Zustände, so, aber sozusagen aus in meiner normalen Alltagserfahrung ist es so, müde sein. Ich habe ganz am Anfang mal in einer Unternehmensberatung gearbeitet. Horror. Und da waren wir dann auf so einem Projekt, da musste ich dann immer so bis 3 Uhr arbeiten und ich wusste, ich muss am nächsten Morgen um 8 wieder aufstehen. Und dann saß ich auch in der U-Bahn und mir liefen einfach so die Tränen raus, weil ich so müde war. Und gleichzeitig war mir aber natürlich total klar, ich sitze hier gerade in der U-Bahn mit Leuten, die kommen von einem Schichtbetrieb zurück, die haben einen geringeren Stundenlohn als ich und habe mir dann immer so ein bisschen so in die Backe gekniffen, so aller Priorität, also nicht Prioritäten, sondern Perspektive. Ja. Aber es war auch einfach, es war nicht für mich gemacht. Also deswegen kann ich das mit dem Schlafen sehr, sehr gut nachvollziehen. Eine Frage wäre aber auch gewesen, Kinder, habe ich gehört, sind eigentlich nicht so gut für den Schlaf.
Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt,
am Anfang?
Rückblickend nicht mehr, wie ich das gemacht habe, aber da war dann der Vorteil von Corona. Mein Kind ist Anfang März geboren und dann war direkt Lockdown. Ich habe halt nichts verpasst. Ich konnte halt schlafen, wenn der geschlafen hat. Ich hatte keine Mom-Friends, ich hatte keinen Job, ich konnte keine Freunde treffen, weil ich Angst hatte, dass mein Kind Corona bekommt. Ja. So, deswegen, es war sehr lonely, aber dafür habe ich halt einfach immer geschlafen, wenn der geschlafen hat und der schläft auch einfach sehr, also ich glaube, das ist auch sehr, sehr blessed, dass ich ein sehr gut schlafendes Kind habe, wo ich mir dann auch denke, ich schlafe sehr gerne, mein Mann schläft sehr gerne, dass dann ein Kind rauskommt, das sehr gerne schläft, ist vielleicht auch nicht so überraschend.
Surprise! aber das klingt nach einer ziemlich toughen Zeit so am Anfang. Ja. Also ich habe eine gute Freundin, die hat ein Kind im Ausland bekommen und das war schon dolle, also weil nicht eben Familie drumrum und so.
Ja.
Und da war dann sehr, sehr viel so FaceTime und Einsamkeit und gleichzeitig bin ich aber eben eine Freundin noch ohne Kinder und konnte dann auch nicht immer alles nachvollziehen.
Ja.
Und das habe ich schon auch, glaube ich, sehr gespürt, dass da so eine große Einsamkeit dahinter ist. Grundsätzlich, genau wie du vorhin gesagt hast, ne, Mütter ja oft so, hier, regel jetzt mal bitte alles, die Gesellschaft lässt dich komplett alleine.
Ja.
Viel Spaß.
Total.
Also wie war das für dich und wie hast du da vielleicht auch wieder rausgefunden und vielleicht hast du Hacks für andere?
Also ich habe Ich habe mein Kind in Köln geboren bei meiner Familie und auch den Eltern von meinem Mann, die wohnen in der Nähe voneinander. So, das war ganz gut. Und dann waren wir auch 2 Monate, also die ersten 8 Wochen von dem Leben unseres Kindes waren wir dann halt auch noch in Köln und dann war Lockdown, mein Mann war im Homeoffice, es war dann alles okay, aber trotzdem ist er halt nach 2 Wochen nach der Geburt wieder in seinen Fulltime-Job gegangen, hat dann halt von einem anderen Zimmer im Haus irgendwie gearbeitet. Das Tolle war halt, dass ich meine Familie, meine Eltern und meine Schwester im Haus hatte, die quasi sich um mich gekümmert haben, dass ich mich nicht um irgendwas kümmern musste für die Wochenbettzeit. Mhm. Das war schon extrem luxuriös. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie nochmal so möglich wäre, aber ich habe keine Wäsche gewaschen, ich musste nicht einkaufen, ich musste nicht kochen. Ich konnte wirklich mich von der Geburt erholen und mit meinem Kind sein. Meine Eltern haben ein Haus mit Garten, ich konnte mich in den Garten legen. So, es war schon eine extrem schöne Situation, aber dann sind wir Anfang Mai nach Berlin zurück und da ist mein Mann wieder 40 Stunden die Woche ins Office gegangen. Krass. Und ich war halt einfach mit dem Kind alleine, was natürlich so geplant war, aber man weiß ja nicht, wie es dann im Endeffekt ist. Und das war schon extrem einsam. Also auch so, ich war halt 25, als ich mein Kind bekommen habe. Das heißt, so alle, also nicht, dass das was heißt, aber trotzdem mein ganzer Freundeskreis war auf jeden Fall nicht an dem Punkt, dass sie Kinder bekommen hätten oder geplant hätten. Und zwar, ich habe versucht, irgendwie noch so einen gemeinsamen Nenner zu finden, aber irgendwie war es einfach, es ist einfach so eine andere Realität, in der man auf einmal ist mit Kind. Das ist schwierig, da dann gemeinsame Themen zu finden. Meine Freundschaften waren auch waren viel auf Nachmittag draußen irgendwo Wein trinken und Alkohol und irgendwie so gesellig, was dann mit Kind und Stillen und alles irgendwie nicht mehr so Part sein konnte von Treffen. Mhm. Und dann hat es sehr lange gedauert, bis ich irgendwie so ein bisschen neue Freunde, Friends gefunden habe. Aber
auch alte verloren.
Ja, schon. Ich glaube auch, dass es nochmal wiederkommt, weil ich glaube, jetzt, 5 Jahre später, glaube ich, könnte man auf jeden Fall wieder mehr gemeinsame Nenner finden, aber irgendwie hat sich es automatisch so oder organisch einfach so ein bisschen auseinandergelebt, was auch, manchmal finde ich es schade, aber manchmal ist es auch okay, weil ich dadurch voll neue Leute kennengelernt habe, wo sich unsere Leben viel mehr überschneiden oder viel mehr zusammenpassen. Aber ja, ich glaube, also auch wenn ich davor gesagt habe, so auf keinen Fall, alles bleibt gleich, so Mutter werden ist schon krass, verändert sich schon einmal alles. So, ist einfach, man kann nicht der gleiche Mensch bleiben, den man vorher war.
Ja, ich sehe das auch bei Freundinnen von mir, die Kinder bekommen haben und die, glaube ich, ganz lange eben versucht haben, ich denke jetzt an einen Fall, da war sie auch die Erste im Freundeskreis und die auch ganz, ganz lange versucht hat, so zu tun, als wäre nichts. Mhm. Und ich glaube, das war sehr, sehr, sehr anstrengend. Mhm. Und ich meine, jetzt sind wir aber alle schon auch in einer anderen Lebensphase und 30.
Ja.
Und jetzt, als dann die Erkenntnis irgendwann kam, so, mein Leben ist nicht mehr so wie vorher. Ja. Dann haben auch alle gesagt, ja, klar, ja. So Wut, dann hängen wir ab jetzt mit dir auf dem Spielplatz rum, ja. Auch cute.
Voll, so. Nachmittags Kuchen essen, so geil.
So, also ich hänge gerne auf Spielplätzen rum. Ja. Kinderlos, gerne auf Spielplätzen. aber ja, also weil es schön ist und weil es irgendwie, Kinder sind auch einfach cute, ja, so mit denen rumzuhängen.
Voll.
Und wenn du jetzt selber die Erfahrung gemacht hast, dir wurde ein Traum in die Wiege gelegt und du hast viel Zeit und Kraft gebraucht, um festzustellen, okay, das ist nicht mein Traum, ich bin lieber Künstlerin.
Mhm.
Denkst du da jetzt manchmal auch dran, weil Elternsein ist ja nicht nur auf dem Spielplatz rumhängen, sondern man hat ja auch die ganze Verantwortung für so das seelische, die seelische Entwicklung von so einem kleinen Mensch und denkt sich dann auch so, oh, was sagt der irgendwann vielleicht bei der Therapie über mich?
Ja, also ich meine, das habe ich halt schon ich glaube, Eltern werden ist einfach extrem triggering für die eigene Kindheit aufzuarbeiten, dass man so viel krasser drüber nachdenkt, okay, was aus meiner eigenen Kindheit erinnere ich mich, was will ich, dass anders ist, was will ich, was gleich ist, irgendwie, dass man da voll viel drüber nachdenkt und auch voll viel hochkommt, wo man vielleicht lange nicht drüber nachgedacht hat. Und ich habe halt im ersten Babyjahr total viel so, nicht Elternratgeber, aber halt so Psychologiebücher und Elternratgeber gelesen und da mir halt so die Sachen rausgezogen, die ich für mich wichtig fand oder die ich interessant fand und die ich auf mein Parenting übernehmen möchte. Und dadurch, dass ich mich damit voll viel auseinandergesetzt habe, ich meine, da verändern sich ja auch ständig irgendwie so die Trends. Es gibt ja dann so die bedürfnisorientierte Erziehung, wo dann jetzt schon wieder Gegenentwicklungen gibt, dass vielleicht nicht alles immer nur ein Bedürfnis ist, sondern dass man doch auch klare Regeln braucht. Aber ich erinnere mich an eine Sache, beziehungsweise es sind zwei Sachen. Einmal in einem Buch von Glennon Doyle, die sagt, man ist das beste Elternteil oder Vorbild, wenn man sein authentischstes Selbst lebt.
Das finde ich schön.
Was für mich voll augenöffnend war, weil ich dachte irgendwie so, okay, ich muss mein Leben jetzt so anpassen an die Bedürfnisse meines Kindes und gucken, dass er das bestmögliche Leben hat. Und in ihrem Buch erklärt sie es halt aus ihrer eigenen Erfahrung, dass sie die beste Version von sich selber ist oder die beste Version einer Mutter ist, wenn sie für sich authentisch lebt und ihre eigenen Bedürfnisse halt im Endeffekt priorisiert. Und das fand ich voll den interessanten Aspekt, den ich vorher auch so noch nie gehört hatte. Ich meine, jetzt inzwischen ist das jetzt auch 5 Jahre her, ist das auf jeden Fall was mehr verbreitet ist, so, aber irgendwie so über Mutterschaft nachzudenken und das als Ansporn zu sehen, dass man macht, was einen erfüllt, fand ich voll inspirierend und hat mich im Endeffekt auch so ein bisschen dazu gebracht zu malen und das mehr zu embracen und die Zeit, die mein Kind schläft, nicht bei Instagram zu verbringen, sondern am Malen verbringen und habe das auf jeden Fall viel, viel mehr angenommen, als was ich gerne machen möchte. Ich habe gehäkelt, ich habe lauter so handwerkliche Sachen gemacht.
Du gehäkelt?
Ich habe Hüte gehäkelt, eine Tasche habe ich gehäkelt. Mhm. In Waldorf gibt es so Schneckenbänder, die man so aufwickelt, also die Kinder im Morgenkreis wickeln die dann so auf. Ich habe extrem viele Schneckenbänder gehäkelt. Ich bin jetzt kein super Häkel-Profi, aber als so Activity ist das schon ziemlich toll. Ich kann filzen jetzt, auch sehr fun.
Geil!
Kleine Tiere filzen.
Ist richtig crafty geworden.
Ja.
Mega.
Perlenketten habe ich auch ganz viele gemacht. Also so alles, was so handwerklich ist, einfach. Ja. Und habe ich gemerkt, dass es auch viel, viel besser ist, als eben bei Instagram zu versinken und das Leben anzugucken, was man nicht hat.
Auf jeden Fall. Und also, wie gesagt, ich kann überhaupt nicht so aus dieser Mutterperspektive sprechen, aber ich weiß, dass meine Mutter mir immer erzählt hat, ihr hat irgendwann, ich glaube auch eine Therapeutin, so einen sehr guten Tipp gegeben und der hat sich auch in meinen Kopf eingebrannt, sollte ich jemals Kinder haben, aber weil sie, glaube ich, sich immer sehr viel Mühe gegeben hat, so die perfekte Mutter zu sein. Und dann hat diese Therapeutin gesagt, naja, aber stellen Sie sich einfach mal vor, wenn die Mutter perfekt ist, spürt das Kind ja auch den Druck, perfekt zu sein.
Ja.
Und das ist ja anstrengend.
Voll gut. Ja.
Ja. Und ich glaube, ab da war für meine Mutter so klar, so, naja, komm, so, nee, perfekte Kinder, ultra anstrengend. Ich muss auch nicht perfekt sein. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel für Entspannung. Sie war ja auch alleinerziehend und so, deswegen, also nochmal irgendwie dröftigst, dolle. Aber das von einer Nichtmutter da mal so reingeschoben.
Ja.
Und hast du aber trotzdem oder kannst du dich davon komplett freimachen, so Träume oder Wünsche für dein Kind zu haben?
Ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Weil, also mein Mann ist Illustrator, also der ist auch künstlerisch aktiv. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir unseren Sohn ein bisschen zu sehr pushen, auch zu malen. Aber irgendwie ist er halt auch selber, ich meine natürlich, wenn man es vorgelebt bekommt, zu malen als Beruf, natürlich ist das dann irgendwie ein Hobby, was er gerne macht. Und man merkt auch, dass er es auch Spaß dran hat. So, wir versuchen da nicht zu doll, ihn zu pushen, dass er unbedingt immer zeichnen soll und was weiß ich so. Aber es ist schon cute zu beobachten und wir versuchen immer nicht zu excited zu sein, wenn er irgendwas Cooles gemalt hat. Wobei doch, wir sind immer natürlich total excited. Man malt sehr coole Sachen. Aber so, dass er inzwischen auch in der Kita sich als erstes an den Tisch setzt und malt zum Ankommen und so, dass er so die Tools im Endeffekt benutzt, ist schon ganz cute. Ansonsten, ich weiß nicht, manchmal macht man sich ja irgendwie schon Gedanken, in was für einer Welt wir dann in 20 Jahren leben, wenn der erwachsen ist, was dann ein Beruf sein könnte, der überhaupt auch eben Geld verdienen könnte oder sowas.
Ja, wenn Geld dann noch die Währung ist, in der wir bezahlen. Ja. Oder Wasser.
Ja.
Who knows?
Oh Gott, ey. Horrible. Nee, aber ich glaube, ich versuche mir da gar nicht zu viel Gedanken zu machen, was was da ein Beruf sein könnte oder was da Erwartungen an ihn sein könnten.
Okay, zwei Fragen. Mhm. Erstens, hast du ein Lieblingsbild, das dein Sohn gemalt hat? Und wie sieht das aus? Vielleicht kannst du es einmal für uns beschreiben. Und zweitens, wärst du enttäuscht, wenn er gerne Steuerbeamter werden würde?
Ja, wäre ich schon sehr enttäuscht. Also,
wirklich?
Andererseits auch cool.
Kann er dann eine Steuererklärung
super
machen?
Super praktisch. Mhm. Wenn Zahlen seine Passion sind, safe. Doch, ich unterstütze. Ich will ja eigentlich nur, dass er glücklich ist. Mir ist egal, was er macht. Und mein Lieblingsbild von ihm ist eine Sonne. Die haben wir auch auf eine große Leinwand übertragen und hängt uns im Flur. Ja, eine Sonne und ein U-Boot hat er gemalt.
Zusammen?
Ja, es waren zwei einzelne und wir haben die dann zusammengesetzt quasi auf eine große Leinwand und haben das dann zusammen gemalt. Das ist ziemlich cute. Aber wir haben auch, also mein Mann hat für vorletztes Jahr, hat er so ein Coffee-Table-Book gemacht, wo er alle Bilder von ihm eingescannt hat und dann, also ich weiß nicht, wie viele Seiten es sind, 500 oder sowas.
Wow.
Dann sind so alle seine Zeichnungen drin. Das wollte er eigentlich für jedes Jahr machen, hat er letztes Jahr noch nicht gemacht, aber irgendwie eine coole Version, diese ganzen 1000 Zettel und Malbücher und was weiß ich, zu konservieren und dann hat man ein Coffee-Table-Book.
Das ist sehr schön.
Und das haben wir dann natürlich auch an alle Omas und Opas geschenkt.
Perfektes
Weihnachtsgeschenk. Ja, genau. Aber das ist cute, ich gucke da auch voll oft durch und guck mir so, ich finde es voll inspirierend, so einen Kinderkopf, quasi das Ergebnis von einem Kinderkopf zu sehen. Ich habe jetzt letztens ein Bild für ein Yoga-Studio gemalt, so ein Raumtrenner. Mhm. Dann habe ich eine Blume von ihm benutzt als Motiv quasi, eine Rose, die er gezeichnet hat. Und jetzt hängt quasi seine Rose in dem Yoga-Studio.
Wie
und
schön.
Ich finde es voll cute, das so zusammenzubringen.
Sehr schön. Und jetzt haben wir ja also so ein bisschen, wir haben es jetzt dreimal angeschnitten, dass du auch malst. Und das wird ja auch ein Videopodcast und vielleicht können wir irgendwie visualisieren. Wie würdest du denn deinen Stil beschreiben und wie ist die Kunst, die du malst und was inspiriert dich vielleicht auch dazu,
ja,
die so zu malen, wie sie ist?
Also ich habe, wie gesagt, in Corona angefangen zu malen oder beziehungsweise das mehr aktiver zu machen. Ich habe irgendwie mein ganzes Leben schon gemalt. Aber da habe ich auf jeden Fall gemalt, was ich nicht hatte. Also so inspiriert von Urlaubserinnerungen und irgendwie gesellschaftlichem Zusammensein. Ich habe so viel Tische gemalt und ein Bild aber auch von einfach inspiriert von unserem Zuhause-Leben, so von unserem Wohnzimmer im Endeffekt mit kleinem Baby, mit so Bananenstückchen auf dem Tisch verteilt und irgendwie so Sachen. Und habe da versucht, so ein bisschen Lebensfreude festzuhalten, für zu Hause hinhängen. Urlaubsinspiration, Urlaubserinnerungen. Und es hat sich irgendwie immer so weiterentwickelt, dass ich so auf jeden Fall dieses gesellschaftliche, gesellige Zusammensein, das, was in Corona nicht so richtig möglich war, kompensiert habe, indem ich es gemalt habe. Sehr farbenfroh, sehr viel Freude. Es macht Spaß zu malen. Ich liebe aber auch Farben einfach sehr. Also unsere Wohnung sieht eigentlich so aus wie meine Bilder. Ja.
Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert, wie Künstler teilweise von ihren Träumen auch beeinflusst waren fürs Malen. Also so Klassiker irgendwie so Magritte und so oder Dali, wo alles so sehr traumhaft aussieht. Deine Bilder sind ja jetzt viel mehr in der Realität verortet, so wie du es gerade schon beschrieben hast. Aber träumst du manchmal irgendwie von Farben oder von Bildern oder haben Träume mal deine Kunst beeinflusst?
Ich habe jetzt im letzten Jahr, letztes Jahr habe ich so ein super großes Bild gemalt mit Essen und dann war ich so, okay, ich kann kein Essen mehr malen. Und dann habe ich angefangen, einfach nur für mich so viel abstrakter Gemälde zu malen, irgendwie so meine eigenen Gefühle ein bisschen zu veranschaulichen, war auch jetzt so ein bisschen Teil von meiner Therapie, dass ich so mit meinem Körper mich mehr verbinde. Und da haben auf jeden Fall auch Träume reingespielt, irgendwie so halt so, weil ich voll viel so sehe in meinem inneren Auge, sind so halt Sonnenuntergang, Farben und so halt so Stimmungen im Endeffekt. Und das habe ich versucht zu malen und festzuhalten und da eine Form zu finden, das auszudrücken. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Auch wenn ich das überhaupt nicht plane, irgendwie zu veröffentlichen oder zu zeigen irgendwo, zumindest aktuell, war das voll der spannende Prozess und voll die schöne kleine Pause vom ich male, was Leute von mir erwarten, was sie sehen wollen. Ich muss mir Gedanken machen, ich mache mir Gedanken, was gut ankommt, was von mir erwartet wird. Und das ist eh schon schwierig für mich. Ich bin nicht so gut, ich bin sehr stur, ich kann nicht so gut malen, was Leute von mir erwarten. Und dann war es sehr spannend, da einmal komplett so auszubrechen und was ganz anderes zu malen.
Das finde ich super spannend, dass du einen Unterschied machst zwischen Dinge, die du für dich malst.
Ja, schade eigentlich, ne?
Und Dinge, die du nach außen. Woher kommt das?
Ich glaube, das am Anfang habe ich ja wirklich nur für mich gemalt und es war wirklich einfach, ich habe gar keine Ambitionen gehabt, das irgendwen zu zeigen, sondern ich habe wirklich einfach nur gemalt, weil ich wusste, dass es mir gut tut. Und dadurch, dass es dann aber damit so größer geworden ist, als ich erwartet habe und Leute halt irgendwie was erwartet haben oder Erwartungen an mich gab und dann auch die ersten so Jobs oder Auftragsarbeiten für Brands oder sowas passiert sind, war das am Anfang total aufregend und cool und dann hat sich es aber so entwickelt, dass ich das Gefühl hatte, dass es mich total einschränkt und dass ich gar nicht mehr malen kann, was ich will und ich dann das Gefühl hatte, dass ich was erfüllen muss und dass Leute auch nur die eine Sache von mir haben wollen. So, was auch bestimmt zu einem gewissen Grad stimmt einfach. So wie, ich meine, ich habe jetzt letztens den Bob Dylan-Film geguckt und das ist ja genau der Struggle of all Artists, dass die Leute nie was Neues wollen, sondern immer das, womit man bekannt geworden ist. Auch wenn das auf meinem Level natürlich ein ganz anderes Scale ist, konnte ich mich trotzdem sehr damit.
Ich finde, Bob Dylan-Vergleiche sind in diesem Raum absolut angebracht. 100%. Ja, nee, wirklich. Dream big. Ja.
Ja, aber so im Endeffekt ist es halt genau der gleiche Struggle, den halt im Endeffekt jeder Künstlerin hat. Dass man sich traut, was Neues zu machen, dass es okay ist, sich zu verändern, so, dass man irgendwie schon damit konfrontiert wird, dass Leute halt wollen, dass man das macht, womit man bekannt geworden ist. Mhm. Und diese Erwartung von anderen Menschen zu erfüllen, hat mir gar keinen Spaß gemacht. Auch wenn das total, ich weiß, das ist voll cool ist und voll privilegiert ist, malen zu können und Leute mögen das, hat mich irgendwie so diese Box ein bisschen gestresst.
Das, also verstehe ich total oder kann ich mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen, dass wenn man sich und vor allem jetzt, wenn man so deinen Prozess mitdenkt, von eigentlich raus aus was, aus dem Modeln, was sowieso nicht so das Ursprüngliche war, rein in was Neues und dann sitzt man zack so im neuen Korsett, vielleicht auch sozusagen in Anführungsstrichen Opfer des eigenen Erfolgs, weil es natürlich total schön, dass Leute es haben wollen. Ja. Genau, die wollen dann immer wieder das Gleiche. Aber das heißt jetzt sozusagen diese neue, ich sag jetzt mal deine neue Schaffensepisode, ist jetzt so ein bisschen wie bei Picasso. Blaue Phase, rote Phase, so. Was hält dich davon noch zurück, dass trotzdem mal so, also ist das gar nicht öffentlich, wie das aussieht? Jetzt kommt die Neugierde natürlich bei mir jetzt wieder. Das
muss ich natürlich sehen. Ja, es war so ein bisschen ausgelöst von ich war bei der Matisse-Retrospektive in Basel, mit Riesenausstellung, wo man dann auch so gesehen hat, so okay, Matisse hat so krass viele Entwicklungsschritte auch selber gehabt. Und dann war ich so, okay, wenn Matisse das kann, dann darf ich das auch.
Who's he, alter Mann?
Nee, aber es war total cool,
Entschuldigung, das zu sehen. Sorry, ich respektiere dich sehr.
Na klar. Also es war total cool und inspirierend zu sehen, dass man das darf. Ich weiß nicht, warum ich vorher nicht so richtig mich getraut habe, was Neues auszuprobieren. War das dann vielleicht schon der Auslöser, dass ich dachte, okay, ich kann machen, was ich will.
Schon,
und ich muss es literally auch niemandem, ich muss es nicht zur Bewertung rausstellen. Ich muss es nicht, ich kann es jetzt machen für mich. Und was mir Freude bringt. Und es muss niemand bewerten, aber vielleicht kommt auch der Zeitpunkt, wo ich es nach außen zeige. I don't know. Aber ich bin auch so, ich will, dass es egal ist, wie Leute das finden.
Ich wollte gerade fragen, was würde denn passieren, wenn du es jetzt nach außen tragen würdest und dann ich weiß nicht, wie bemisst du Erfolg davon? Sind es dann so, die Bilder gehen dann, keine Ahnung, viral oder die werden direkt verkauft oder?
Ich habe mir da noch nicht so richtig viel Gedanken zu gemacht. Ich habe nur Angst davor, also weiß ich gar nicht. Habe ich Angst davor, dass es jemand nicht mag? Nee, eigentlich ist es auch egal. Aber irgendwie ist da trotzdem eine Hürde, weil ich denke, es ist was anderes, als Leute erwarten. Aber im Endeffekt reicht eine Person, die sagt, es ist cool, und dann freue ich mich. Es braucht literally nur eine Person, die sagt, dass es cool ist.
Voll. Also, und im Zweifel bin ich die Person so, ne? Also, aber das finde ich ganz, ganz spannend. Also, das heißt, aber fällt es dir grundsätzlich schwer, Erwartungen zu brechen? Oder, weil einerseits habe ich so einen Trotz rausgehört von so, ich mache das so und so.
Ja.
Und andererseits ist es halt so dieses so, ja, was, wenn, ne? Also, wie ist so dein Erwartungshaltungsmanagement mit dir selbst?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es kommt auf die Person an, wessen Erwartungen ich breche. So.
Von wem willst du auf gar keinen Fall Erwartungen enttäuschen? So top of your list. Horror, wenn die Person das nicht mag.
Ich glaube, mein Mann.
Ah, okay. Ja.
Glaube ich, auch wenn der nie was Negatives sagen würde.
Der würde
nie im Leben, der würde immer sagen, total cool und schön und freut sich für mich und ist auf jeden Fall mein biggest Supporter. Aber da bin ich vielleicht manchmal auch so, wenn nicht genug Enthusiasmus von ihm kommt, sehe ich das dann schon als, okay, das findet er nicht ganz so cool wie die anderen Sachen. Ich glaube, das ist schon, hat mein Mann schon ein bisschen Macht, glaube ich. Aber bei manchen Sachen bin ich auch so, bei manchen Sachen weiß ich einfach, gefällt es mir so sehr, dass ich bin so, okay, der versteht das nicht. Ich weiß, dass es richtig gut ist, der versteht das nicht.
Ja.
Dann ist auch okay. Ich meine, alle Menschen in meinem Umfeld sind so, so supportive und finden immer alles cool und so. Deswegen eigentlich gibt es niemanden, der irgendwas Negatives sagen würde. Ich glaube, es ist einfach, dass ich mir manchmal bei meinem eigenen Geschmack nicht sicher bin oder denke. Aber ich glaube, das ist dann auch wahrscheinlich zyklusabhängig. So PMS-Woche ist einfach alles
fair enough.
Not good enough.
Fair enough.
Und dann
ja.
Vielleicht muss ich mir Wochen markieren, wo ich mich bewerten darf und dann die anderen Wochen.
Das wäre ein krasser Lifehack, wo man einfach so draufschreibt, das sind jetzt Wochen, in denen ich mir nicht glauben darf.
Ja.
Don't believe yourself. Ja. So. Spannend. Okay, du willst also Mann nicht enttäuschen, verstehe ich, glaube ich.
I could never, ehrlich gesagt.
Darf ich fragen, jetzt hast du ihn mal aufgeguckt, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Was ist so die Love Story dahinter?
Es ist sehr cute, es ist nicht sehr cute, aber unsere Eltern kennen sich seit 40 Jahren. Die haben zusammen Musik gemacht, die sind quasi Nachbarn, 500 Meter voneinander entfernt, aber so im gleichen Hausviertel, Wohnviertel. Und sein kleiner Bruder ist bei mir auf die gleiche Schule gegangen, nicht in die gleiche Stufe, der ist nochmal 2 Jahre jünger als ich, aber deswegen kannte ich seinen kleineren Bruder vom Sehen und wir haben uns dann als ich 16 war, war ich auf seiner WG-Party, Silvester-WG-Party.
So wie alle guten Love-Stories.
Ja, und da war er halt 18 oder 19 in seiner ersten WG in so einer Garage irgendwo in einem Hinterhof, total kalt, nicht beheizt, total, also so voll so Künstler-WG,
ja,
ich glaube auch 5 Jungs oder sowas, so ein bisschen Bruchbude.
Ich riech die Wohnung, die du gerade beschreibst.
Ja. Aber seit dem Tag waren wir Facebook-Freunde, das heißt, ab dem Tag wusste ich, dass es ihn gibt. Und dann haben wir uns immer wieder auf Partys gesehen und dann hat er auch immer mal so zu mir gesagt, so, hey, du bist doch Isis. Und ich war so, ja.
Excuse me?
Ja. Und ich fand ihn auf jeden Fall immer cool.
Fandst du ihn cool?
Weil er damals auch schon gemalt hat. Okay. Und es war so einfach sein so super kreativer, artsy Boy. Die hatten so eine Jungsgruppe, die so Partys in Köln gemacht haben. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und es haben aber immer eher die anderen Leute aus seinem Freundeskreis mit mir geflirtet und er war halt immer nur dabei und ich war immer so, also ich kann gerne mit euch reden, aber eigentlich, warum
soll ich dir ein Schild malen?
Ja, so, warum kannst du nicht mit mir?
Ja.
So, hä? Mhm. Es lag aber daran, dass er halt einfach immer in Beziehungen war.
Ja, okay, fair.
Es war
dann
nie ein Opening für mich, dass er wirklich mal Interesse bestehen könnte. Und dann wir haben uns bei Instagram dann auch gefolgt und er hat einen Freund tätowiert und zwar total random, eine Wurst. Und hat bei Instagram dazu geschrieben, not my worst tätowiert, also not my worst tätowiert. Mhm. Und darauf habe ich reagiert, weil ich es total funny fand. Das ist sehr, sehr lustig.
Das ist ein bisschen funny. Also es ist, ja.
Und dann haben wir angefangen zu schreiben und dann haben wir, also er hat noch in Köln gewohnt und ich habe schon in Berlin gewohnt. Und dann haben wir so Fernbeziehungen mäßig angefangen zu daten. Und dann ist er nach 8 Monaten eingezogen und jetzt sind wir seit 8 Jahren zusammen. 8 Jahren? Und seit 2 Jahren verheiratet.
Also der Ursprung der Liebesgeschichte ist eine Wurst.
Der Ursprung.
Also um es einfach
ist ein Wursttattoo.
Um ein Wurst, um es einfach mal so rauszusagen. Crazy. Ja. Okay. Und bei mir ist es oft so, dass wenn ich von jemandem träume, dann weiß ich so, okay, Unterbewusstsein sagt, hello. Das Unterbewusstsein sagt, den finden wir cute oder die. Und dann fängt es an so zu rattern. Hattest du so Träume, an die du dich erinnerst? Erinnerst du dich an den ersten Traum, in dem er vorgekommen ist?
Ich glaube, ich erinnere mich an den ersten Traum nicht, aber unser erstes Date war, wir haben uns getroffen und dann haben wir das ganze Wochenende miteinander verbracht. Und dadurch, dass ich halt nicht in Berlin gewohnt habe, war ich bei meinen Eltern. Das heißt, er hat einfach mit meinen Eltern Abend gegessen und gefrühstückt und alles. Der war von Sekunde null an
einfach Teil der Familie.
Und ich hatte wirklich null Expectations, dass es irgendwie weitergehen würde. Oder also ich war in einer Phase in meinem Leben, wo ich so ein bisschen unterwegs. Ja, ich war so, 22, ich habe halt gemacht, was passiert. So.
Toll.
Hatte wirklich nicht die Expectations, dass ich mit jemandem in Köln eine Beziehung anfange, sowieso gar nicht. Und war dann aber so, ja, warum nicht? Dann sehen wir uns halt später wieder und dann kommst du zum Abendessen. Und irgendwie so meine Eltern haben es gar nicht gecheckt. Die dachten, wir würden uns schon total lange kennen und es wäre jetzt so der Moment, wo ich jemanden nach Hause bringe und ihn vorstelle.
Oh
und so waren total excited für uns, aber haben gar nicht verstanden, dass es unser erstes Treffen basically, unser erstes Date war. Da gibt's auch noch eine lustige Story zum Thema Schlaf, nämlich das zweite Wochenende, dass wir uns gesehen haben, ist er nach Berlin gekommen und er hat einen Flixbus genommen, weil wir waren beide Studenten und hatten kein Geld, einen Flixbus genommen. Flixbus hatte, weiß ich nicht, wie viele Stunden Verspätung, aber auf jeden Fall, er sollte eigentlich Freitagabend um 8 ankommen.
Ja.
Und sein Bus hatte aber so viel Verspätung, dass dann der Busfahrer nochmal aussteigen musste, nochmal eine halbe Stunde Pause machen musste, bevor er weiterfahren konnte und was weiß ich. Und ich liebe Schlafen so sehr, dass ich halt einfach ins Bett gegangen bin.
Fühle ich.
Und er hat angerufen, als angekommen ist. Ich habe die Tür aufgemacht, bin wieder ins Bett gegangen und habe einfach geschlafen.
Das finde ich aber fair.
Ja, oder? Er war ein bisschen enttäuscht.
Nee, sorry. Nein. Was? Nein, das finde ich fair. Das wann ist halt er denn angekommen?
Um 12 oder so, 11 oder 12. Aber ich war halt so, ich konnte halt auch keine, ich konnte keine Konversation mit ihm führen. Ich konnte mich nicht freuen, dass er da ist. Ich war einfach so,
hallo,
ich habe schon geschlafen.
Ja.
Ich mach dir jetzt die Tür auf.
Ja.
But that's it. Ich gehe jetzt zurück ins Bett und I don't care. Ja, dann hat er auf dem Sofa geschlafen. Der arme Mann.
Naja, 8 Jahre später hätte ja noch mal Joti Jange. Also
12 Stunden im scheiß Bus gesessen und dann.
Ich fühle das aber auch sehr. Also für mich ist auch, also ich habe Freundinnen, die haben in ihrem Leben Entscheidungen getroffen, wo sie schon Pyjama anhatten und den Pyjama dann wieder ausgezogen haben und dann entweder vor die Tür gegangen sind oder, ich sag mal so, andere Leute empfangen. Die Geschichten sind nie gut ausgegangen. Nee. Wenn man im Pyjama ist, bleibt man im Pyjama und dann legt man sich schlafen und die Entscheidung ist schon getroffen.
Ja.
Und alles andere ist, man verärgert die Götter.
Ja.
Also da ist man wirklich so.
Ist aber auch das Schlimmste, wenn man schon geschlafen hat und dann nochmal aufgeweckt wird. Ich bin so grumpy, wenn mich jemand aufweckt, wenn ich schon geschlafen habe. Das ist das Schlimmste. Was auch dazu geführt hat, dass ich halt wirklich einfach etabliert habe, dass ich mit meinem Kind ins Bett gehe. Weil wenn ich mit dem einschlafe und dann nochmal aufstehe, hat keiner eine gute Zeit.
Ja, das verstehe ich.
Das lohnt sich gar nicht.
Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber hast du mir jetzt schon erzählt, dass von deinem ersten Traum, wo er vorkam? Nee, ne?
Nee, ich weiß es auch nicht.
Gibt's auch nicht?
Nee. Okay.
Fair.
Aber er hat letztens geträumt, dass ich einen Motorradführerschein mache und es ihm nicht erlaubt habe und er einen Quad fahren muss. Fand ich einen sehr guten Traum.
Oh, guck mal, wir haben so ein Traumtagebuch hier. Ich schau mal, ob das Wort Motorrad da drin steht. Das finde ich jetzt wirklich gut. Oder Quad. Ich glaube, für Quad ist es nicht. Für Quad ist es nicht so gut. Sag mal, was stehen denn hier für Wörter drin? Motorrad. Ich kann das Alphabet nicht so gut. Ob hier, Motorrad.
Mhm.
So. Also, es gibt den Unterschied. Hast du ein Motorrad gesehen oder bist du es selber gefahren?
Gefahren.
Du bist es, okay. Also, nur für den Kontext. Mhm. Motorrad sehen verkündet einen schönen Ausflug, von dem nur die Erinnerung bleibt.
Mhm.
Was soll auch sonst von dem Ausflug bleiben? Selber fahren, verkündet einen schönen Ausflug, der Folgen haben wird.
Oh.
Hast du in letzter Zeit einen Ausflug gemacht, der Folgen hat?
Wir waren in Köln, ich war in Paris, aber es war vor Paris. Wo war ich davor? In Frankreich.
Hast du da vielleicht einen Hund adoptiert, eine Katze?
I would love it. Habe ich noch nicht, nee.
Okay. Gut, also Motorradfahren, ich weiß nicht, soll ich nochmal schauen, ob Quad auch drin steht? Nur damit wir nach Hause berichten können.
Ja.
Ich glaube wahrscheinlich nicht, aber hier stehen so schöne Sachen drin. Stock. Siehe Stab. Stockfisch essen bedeutet Krankheit.
Oh nein.
Aber sorry, wenn Stockfisch hier drin steht, dann muss doch hier auch Quad drin stehen. Unrat. Entschuldigung, ich gehe mir ganz... OV, warte mal, wo ist denn nochmal das Q im Alphabet?
Q, nach P.
Ja, okay. O, P, Q, ja. Dann hätte ich es gar nicht finden können, weil ich das Alphabet nicht kann. O, P, Q. Ich fürchte, wir finden keins Quatsch. Aber ich will jetzt... Nein, wir finden nur leider... Es gibt nur eine Seite... Da steht Quacksalber, Quadrat, Quaken, Qual, Quark, Kati und Quasten.
Mhm. Quacksalber.
Ah, nee, hier geht's noch weiter. Aber mit der Quitte. Naja, okay. Also du wirst einen schönen Ausflug haben mit
Folgen.
Mit Folgen. Glaubst du an so Traumdeutung und sowas?
Voll. Ich habe auch richtig oft so Sachen, wo ich mir 100% sicher bin, dass ich sie geträumt habe, dass sie dann passiert sind.
Mhm.
So. Einfach so Situationen. Ich meine, es ist ja so der klassische Déjà-vu-Moment, aber
ja.
Ich habe halt so Déjà-vu-Momente, wo ich dann so 100% sicher bin, dass ich das schon mal geträumt habe.
Ich habe das auch und ich weiß dann sogar, ich meine mich dann in dem Moment daran zu erinnern, was ich während des Traums gedacht habe.
Ja.
Und dadurch bin ich der festen Überzeugung, weil ich ja sogar meine Gedanken dazu abgespeichert habe, dass ich das schon mal geträumt habe.
Geht mir genauso, ja.
Ja, okay. Also dann ist es zwei.
Und das ist jetzt statistisch relevant. Als nächstes passiert.
Ja.
So.
Ja.
Und ich liebe das. Manchmal denke ich mir so, oh, so die Albträume habe ich jetzt nicht so Lust, dass sie in Erfüllung gehen. Aber so oft Situationen, wo ich mich auch noch erinnere, dass ich aufgewacht bin und gedacht habe, das war aber komisch. Das ist aber random gewesen.
Mhm.
Dass ich so weiß, wie ich es geträumt habe, dass ich weiß, wie ich wach über den Traum nachgedacht habe.
Same.
Und dass es dann passiert.
Und dann ist man in dem Moment, wo es passiert und denkt sich, ha, ich habe das geträumt.
Ja.
Und ich weiß genau, was jetzt gleich.
Also,
du bist die erste, glaube ich, die erste Person, die das auch hat.
Ja?
Yes. Yes. Und kannst du deine Träume steuern manchmal?
Manchmal schon.
Was machst du dann?
Ich kann halt so halbwach träumen quasi, dass ich so weiß, dass ich träume und es dann halt so ein bisschen weiter steuern kann. Oder auch, dass ich aufwache und dann denke, ah, ich will noch nicht wach sein, ich will weiter träumen.
Ja.
So, dass ich so, ich liebe Träumen auch.
Mhm.
Ich habe noch nie so trainiert, dass ich es wirklich richtig gut kann. Ich glaube, das kann man ja mit Aufwachen und Schreiben und sowas, kann man das ja noch viel, viel besser drin werden.
Ist aber, glaube ich, auch ein Risiko, sich in so eine Schlafparalyse zu manövrieren.
Oh, echt?
Ja, also gefährliches Halbwissen, wahrscheinlich kommt es von TikTok.
Hast du gelesen irgendwo?
Ich habe es gelesen irgendwo. Artikel. Ich habe eine Studie von schwedischen WissenschaftlerInnen dazu gelesen, bei TikTok, dass wenn man das zu sehr versucht, also man hat das Risiko, wenn man zu sehr versucht, seine Träume so zu manipulieren oder zu steuern, dass man dann in so Schlafparalysen kommt, weil man dann irgendwann hat man zu sehr mit dem System gemessen. Also Obacht dort.
Ja.
Aber grundsätzlich, ich finde, also Träume steuern können, ich kann es manchmal so teilweise, wenn so ein Traum so ein bisschen gruselig wird oder so, dass ich dann so sagen kann, so, die Person, die da gerade gruselig in der Ecke steht, die ist lieb. Die ist doch lieb, die ist doch lieb. Und dann kann ich das irgendwie so beeinflussen. Oder ich kann auch manchmal in so Träumen sagen, nö, ich würde jetzt gerne mit der Person knutschen. Knutsche die Person auch mit mir. Nur in meinen Träumen.
I love it.
Das sind so Sachen, die kann ich beeinflussen.
Ich habe aber so richtig gemeine Sachen, dass ich im Traum denke, ich träume. Und dann im Traum aufwache und aber weiter träume.
Ja.
Was dann die Situation noch realer macht, weil ich bin ja gerade aufgewacht und ich habe ja gerade festgestellt, dass das der letzte Part war geträumt. Das heißt, jetzt ist es real, dass ich mich so selber, also dass ich es mir selber im Traum realer mache, total dumm. Also nicht total dumm, aber total gemein an mich selber, dass es mich.
Wir haben das gleiche Traumgehirn. Wir haben das gleiche Traumgehirn. Ich habe das vor allem, wenn wenn ich gestresst bin und ich habe Angst, was zu verpassen, dann träume ich, dass ich verschlafen habe oder so, oder dass ich auf den Wecker schaue und dann auf den Wecker schaue und dann denke, okay, jetzt aber schnell und dann aber im Traum wieder zwischendurch denke, nee, aber das ist doch immer noch ein Traum.
Ja, oder? Dass man so sich selber anzweifelt und dann confirmt, dass man nicht träumt.
Es ist ganz, ganz komisch. Ich habe aber irgendwo ich habe gelesen, dass man, wenn man sich fragt, ob das gerade ein Traum ist, ja oder nein, das habe ich wirklich gelesen, glaube ich. Nee, das habe ich auch bei TikTok gesehen. dass man eine Uhr suchen soll, weil man findet in einem Traum keine richtige Uhr.
Oh.
Du kannst im Traum anscheinend nicht auf Uhren schauen und eine realistische Zeit sehen.
Interesting.
Lifehack.
Okay, ich versuch's nächstes Mal.
Ja.
Weil ich habe auch letzte Woche, ich war die letzten Wochen so viel unterwegs und am Flughafen und so, dass ich letzte Woche stressigsten Traum hatte, dass ich zum Flughafen musste und dann mein Gate und was, also wirklich so erst verschlafen und dann mein Flughafen und dann zum Flughafen kommen und dann am Flughafen und zum Gate und was weiß ich. Aber da war ich auch mehrmals so, aber das träume ich doch jetzt. Und dann so, nee, du musst dich beeilen. I don't know. Aber ja, okay, guter Hack. Ich werde es versuchen.
Let me sleep.
Ja.
Du bist viel gereist und warst viel am Flughafen. Ich habe bei Instagram auch gesehen, du warst in Paris. Hast du eine Traumstadt? Hast du einen Traumort? Oder willst du dein Leben lang und alle Winter für immer in Berlin bleiben? Weil es so schön hier ist.
Traum in Berlin im Winter. Wir waren dieses Jahr zum ersten Mal im Februar, sind wir weggefahren nach Mallorca einfach für eine Woche.
Schön.
Das war life-changing.
Aber nur eine Woche?
Nur eine Woche, ja.
Gibt ja Leute, die so komplett.
Ja, aber das ist unrealistisch, oder? Wer kann das?
Ich weiß es nicht. Also ich hätte jetzt gedacht, Leute so freischaffend, KünstlerInnen.
Weil unser Kind kommt nächstes Jahr in die Schule.
Ja, okay, dann jetzt.
Ja, dieses Jahr noch einmal machen. Nee, ich liebe aber auch meinen Alltag in Berlin zu sehr, glaube ich. Und weiß, dass ich das so ernsthaft für 3-4 Monate verlassen könnte. Ich finde Winter auch nicht schlimm. Ich liebe Jahreszeiten extrem. Ich liebe, dass es Frühling gibt. Ich liebe, dass es Winter gibt. Ich liebe, dass es Sommer gibt. Und Herbst sowieso auch. Aber ich finde halt, Berliner Winter ist zu lang. Also Berliner Winter könnte einfach 2 Monate kürzer sein, dann wäre es perfekt. Aber dass ich jetzt heute am fucking 1. April in meiner Daunenjacke hier hingeradelt bin, liebe ich nicht.
Dabei ist der Himmel blau und die Sonne scheint.
Der Himmel ist blau, das liebe ich extrem, aber es hat halt einfach heute Morgen 3 Grad.
So, ja, ist zu kalt.
Das ist halt einfach schwierig.
Nee, ich gehe damit. Ja.
Aber so dieses im Winter oder ich finde vor allem so Februar, März ist einfach die schlimmste Zeit.
Ja.
Da eine Woche einfach wegfahren, hat man ja auch mit schulpflichtigen Kindern in Berlin das Glück, dass es die Winterferien randomly im Februar gibt.
Ah ja.
Mhm, da hat man einfach eine Woche Ferien. Kenne ich aus NRW auch nicht, aber...
Doch, hatten wir nicht...
Karneval.
Wir hatten Karneval.
Aber das ist ja auch kein Ferien, da muss man ja Karneval feiern.
Da muss man arbeiten.
Ja.
Das ist wirklich harte Arbeit. Ja.
Ja, aber es ist ja auch nur so, Donnerstag ist man ja noch in die Schule gegangen, dann hatte man Freitag frei und Montag, Dienstag.
Ja.
Schon was anderes, als wenn man zwei Wochenenden und eine Woche dazwischen einfach Ferien hat.
Ich habe gerade Flashbacks, wie ich Klopfer auf Schultoiletten trinke. Widerlich.
Ja.
Okay, also du hast, deine Traumstadt ist dann schon Berlin.
Ich liebe Berlin schon. Ich habe schon ein sehr gemütliches Leben in Berlin.
Ich fühle das,
muss ich sagen.
Auch so. Bin auch ganz, ganz Berlin verliebt.
Ja.
Das heißt, du möchtest auch nicht mehr zurück nach Köln?
Ich habe Köln verlassen, als ich 19 war, direkt nach der Schule. Mhm. Das heißt, ich war noch nie eine selbstständige, erwachsene Person in Köln und habe in Köln gelebt. Je mehr wir jetzt mit meinem Kind zurückfahren, desto mehr kann ich auch wieder Köln genießen irgendwie. Mhm. Mein Kind hat auch einen Cousin und eine Cousine in Köln, mit dem wir Sachen unternehmen können. So, es kommen auf jeden Fall jetzt so die coolen Sachen. Wir waren letzte Woche im Zoo. Das war super cute. War ich ewig 1000 Jahre nicht mehr in Köln im Zoo.
Ist das nicht auch ein bisschen deprimierend, in den Zoo zu gehen?
Es ist super deprimierend, aber es ist auch total spannend.
Weil Kinder halt dann Tiere anschauen.
Ja, aber ich habe halt so einen Ameisenbär gesehen und ich habe angefangen zu weinen, weil ich es so toll fand, so einen Ameisenbär in echt zu sehen.
Ja.
Es ist einfach so special, Tiere, wilde Tiere zu sehen. So, ich erwarte das immer gar nicht und ich denke da überhaupt gar nicht drüber nach, aber so Tiere sind so wild und so, es ist die Natur und es ist natürlich sad, also vor allem dann so Tiger oder sowas in so einem Mini-Gehege zu sehen, wo man weiß, so der kann halt 200 km/h rennen, so ein Jaguar, und dann sitzt er da in seinem 100 Quadratmeter grünen Wiese, der gar nicht laufen kann. Ist natürlich extrem sad, aber andererseits ist es auch total krass, solche Tiere zu sehen.
Voll. Also ich kann das zu 100% teilen. Ich war jetzt das erste Mal in meinem Leben in Südafrika im Februar, glaube ich. Und das war nicht so richtig so Safari, sondern das ist so ein Reservoir, das war vorher eine Rinderfarm.
Ja.
Und das haben Menschen so aus meinem Netzwerk gekauft und das, die, wie sagt man, rebewildern das gerade.
So cool.
Ganz, 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 ganz toll. Und ich habe das erste Mal ein Nashorn und ein Nashornbaby in echt so, also in dieser weiten Steppe.
Ja.
Du fährst dann da so durch mit so einem keinem Quad, mit so einem kleinen, wie so ein LKW. Du fährst da durch und dann siehst du, also erstmal beruhigt diese Weite, teilt dein Nervensystem innerhalb von 3 Minuten.
Ja.
Und dann siehst du da so eine Rhino-Mama mit ihrem Rhino-Baby und die haben ja ein ganz komisches Gesicht eigentlich. Also wenn man so einem Rhino mal ins Gesicht schaut, komisch eigentlich. Mhm. Und du schaust die halt an und du siehst, dass dieses Tier so alt ist.
So krass,
also diese,
ne?
Einfach, die gibt schon so viel länger auf der Erde als uns. Und dann schaust du dem so in die Augen und bist so, wow. Und dann denkst du dir auch so, wie habe ich es eigentlich geschafft, dass wir sozusagen, wir komischen kleinen Menschen ohne Klauen, ohne irgendwas, die Welt dominieren und nicht du. Und dann fühlt man sich so sehr humble. Und wir haben auch nachts eine Erdferkel gesehen. Und das war wirklich ganz besonders, weil Erdferkel sind wohl sehr, sehr selten. Und sogar unser Guide war sehr berührt davon, jetzt einen Erdferkel zu sehen. Deswegen, ich fühle das ganz, ganz dolle mit den Tieren.
Ich habe halt ganz viel mit meinem Kind Anna und die wilden Tiere und Anna und die wilden Tiere in der ARD-Mediathek geguckt. Und es ist halt
Shoutout ARD-Mediathek.
Wir lieben das. Anna, die halt die Welt bereist und Tiere vorstellt, im Endeffekt die Tiere halt präsentiert, erklärt, die in ihrer natürlichen Wildbahn zeigt oder halt auch dann in so, jetzt so der rote Panda in China in so einem Reservoir. Aber dadurch habe ich extrem viel nischiges Tierwissen.
Hau mal ein Funfact raus.
Rote Pandas sind Katzenbären, die sind eine eigene Kategorie Tier. Die sind keine Bären und die sind auch keine Pandas.
Was sind rote Pandas?
Rote Pandas sehen super süß aus. Das sind die süßesten Tiere auf der Welt.
Pandas in Rot?
Ja, es sind halt keine Pandas.
Es ist
ein misleading Name, weil der wurde halt roter Panda genannt. aber die Kategorie Tier ist Katzenbär, aber es ist auch keine Katze und es ist auch kein Bär. Aber der läuft halt auf vier Beinen und hat einen Schwanz und musst du mal googeln. Sehr, sehr süßes Tier.
Ja.
Aber Tapire, auch total cool.
Ja, schau dann an den Tapir. Wenn du ein Tier sein dürftest für, sagen wir mal, 6 Wochen, gute Sommerferien, was wärst du dann gerne für ein Tier?
Ich glaube, eine Giraffe.
Nein, das mir jetzt, ja.
Nein.
Doch, das finde ich, wir können dich ähnlich träumen und dann sagen, ich wäre so gerne eine Giraffe.
Ja.
Die sind also...
sind schon immer meine Lieblingstiere.
Okay, ich teile jetzt eine geheime Fantasie mit dir, okay? Also, auf dieser Safari waren auch Giraffen und hat dir mal ein Pferd so in die Hand geschnaubt, so... Ja, ist ein geiles Gefühl, ne? So, stell dir vor...
Hast du eine Giraffe gemacht?
Nee, so, da fände ich mir nada. Aber stell dir vor, eine Giraffe würde mit ihren großen Lippen und dann so in deine Hand. Und ich saß da wirklich den ganzen Tag in diesem Auto und jedes Mal, wenn wir Giraffen gesehen haben, war ich so... Ich stell dir nicht mal vor, wie cool das wäre. Und die ganze Gruppe, mit der ich da war, waren so... Are you okay, girl? Was ist los mit dir? Und jetzt habe ich mit einem aus der Gruppe verabredet, das nächste Mal, dass, wenn wir uns sehen, wird es das erste Mal sein, dass wir uns sehen nach dieser Reise und ich werde einfach meine Hände ausstrecken und er wird reinschnauben. Einfach nur, weil ich es mir so sehr wünsche.
Ja.
Also Giraffe, okay, ich will es sein wegen dem Schnauben. Warum willst du eine Giraffe sein?
Irgendwie so cool, so groß zu sein.
Mega.
Über alles zu sehen.
Ja.
Im Schatten der Bäume rumstehen. Giraffenbabys, die coolen Hörner.
Ja.
Ja. Und Giraffen schon immer, also seit ich denken kann, sind Giraffen meine Lieblingstiere.
Weißt du, wie die auf die Welt kommen?
Ja. So plopp.
Also genau, für die Zuhörenden, Giraffen fallen halt einfach aus 2 Metern.
Ja.
Also es ist so Sturzgeburt, wortwörtlich. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man so auf die Welt kommt, dann ist man halt so gefeit für alles.
Ja, die müssen ja auch innerhalb von Minuten aufstehen und los geht's.
2 Meter gefallen, was soll jetzt noch kommen? Nee. So, Löwe, leck mir am Arsch, auf gar keinen Fall. So eine Giraffe ist ja eh nicht viel dran.
Nee, das ist auch nicht so interessant für Löwen.
Nee.
Und die können auch so, ich finde es auch so, also, ja.
Ja, nee, bitte, genau, ja, sag, weil ich hätte sonst gesagt.
Die haben ja Beine und lange Hälse und können sich auf jeden Fall gut wehren.
Die prügeln sich so mit ihren Hälsen.
Prügeln sich mit ihren Hälsen,
finde
ich auch lustig.
Finde ich auch, ist wirklich ganz, ganz toll. Und also Giraffenbabys auch gesehen und das ist halt schon.
Das ist so krass. Ist
einfach ein Gamechanger.
Ja.
Also, okay, wir wären beide gerne Giraffen und vielleicht so zum Abschluss gefragt, weil jetzt haben wir wilden Potpourri gemacht von... aber genau dafür sind wir hier, auf unserer Wolke. Von so Tiefschlaf über mal so Deep Dive. Warum nehmen wir eigentlich die Träume von anderen Menschen an? Was sind unsere eigenen Träume? Wenn du jetzt heute Nacht entscheiden dürftest, was du träumen möchtest, also luzides Träumen ohne Risiko auf Schlafparalyse, und du darfst dich nachher um 20 Uhr ins Bett legen und träumen, wovon du willst. Wovon würdest du gern träumen?
Ich glaube, ich würde richtig gern, ich hatte schon so ein paar so Traumerfahrungen mit meinem verstorbenen Opa. Ich glaube, sowas würde ich gerne mehr erleben.
Oh, spannend.
Ja.
Gänsehaut. Was sind das für?
Also ich habe so mal so geführte Meditationen quasi gemacht und so ein bisschen, es war so ein bisschen spirituell in Richtung Schutzengel und so Sachen und ungelöstes Trauma aufarbeiten oder hochholen in sehr abstrakter Art und Weise und das war voll spannend, aber da habe ich auf jeden Fall so einen Weg gefunden, meinen Opa, der als ich 11 war, gestorben ist, zu treffen oder zumindest zu sehen und ich glaube, da hatte ich danach so ein paar Erfahrungen, wo ich dann auch wirklich im Traum mit ihm gesprochen habe und das ist voll lange nicht mehr passiert, das ist nach der Geburt von meinem Sohn nochmal passiert, aber jetzt schon voll lange nicht mehr, das wäre voll schön. Bestimmt passiert es, wenn ich jetzt darüber rede. Habe ich auch vor lange nicht mehr drüber nachgedacht.
Ja, das wünsche ich dir ganz dolle. Warum von deinem Opa? Was war dein Opa für ein Mensch?
Der war extrem alt, aber der war auf jeden Fall alt. Der hat extrem viel in seinem Leben irgendwie durchgemacht bei der Armee und war aber immer Musiker und hat irgendwie durch die Musik immer geschafft, dem Tod zu entkommen. So ganz viele so super crazy Geschichten, dass er, weil er für irgendwen gespielt hat, so seine ganze Mannschaft zerbombt wurde und er, weil er Musik gemacht hat für irgendwelche Offiziere, dem Tod entkommen ist. Irgendwie so ganz crazy Geschichten hatte der auf jeden Fall. Aber der hat einfach so, der hat sich so sehr gefreut, dass es mich und meine Schwester gab und hat so wirklich jeden Scheiß mit uns gemacht. Der war selber Grundschullehrer und hat uns dann immer so ein bisschen so Unterricht gemacht, aber nie Unterricht, sondern immer total spielerisch. Ich glaube, der hat an mir und meiner Schwester so ein bisschen sein Vatersein ausgelebt, wo er für meine Mama und ihre Schwestern damals keine Zeit oder Kapazität hatte, hat er halt 100% einfach in uns gesteckt, was ich jetzt auch total lustig finde, was meine Eltern auch total machen mit meinem Kind, dass sie so ein bisschen kompensieren, dass sie, was sie vielleicht bei uns verpasst haben, weil sie zu viel arbeiten mussten oder so, jetzt so in ihre Enkel quasi reinstecken. Ich habe nur voll tolle Erinnerungen an meinen Opa. Der hat auch einfach so Ausflüge mit uns gemacht. Ich glaube, der größte Unterschied war auch, dass der uns immer auf Augenhöhe begegnet ist und uns immer ernst genommen hat zu 100%, wo viele Erwachsene, als ich Kind war, irgendwie immer so von oben herab, was ja auch, glaube ich, die Zeit einfach in den 90ern waren, dass halt die Erwachsenen sind die Erwachsenen und die Kinder sind die Kinder und die Erwachsenen bestimmen und die Kinder müssen machen quasi, hatte mein Opa nie, der hat uns immer auf Augenhöhe, ist uns immer auf Augenhöhe begegnet, hat uns immer ernst genommen, hat uns immer zugehört. Also so voll die tolle Person.
Voll schön.
Ja.
Ah, da, ich habe jetzt ein bisschen Gänsehaut. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt hört, aber hier im Studio klingeln auch gerade die Glocken hinten dran. Und ich bin wirklich so, oh Gott. Und ich will heute auch von meiner Oma träumen, glaube ich, jetzt, wenn wir darüber geredet haben. Das finde ich jetzt das perfekte Ende für unseren kleinen Ausflug auf die Wolke und vielleicht der Ratschlag an alle potenziellen Großeltern, dass man oder Eltern sich einfach jetzt schon um die Kinder kümmern, dann muss man es an den Enkelkindern nicht so.
Ist dann nur ein Bonus.
Nur ein Bonus, ja. Genau. Isis, willst du noch irgendwas auf der Wolke sagen, wenn wir hier so rumschweben? Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, das muss irgendwie hier noch gesagt werden?
Ich glaube nicht. Vielen Dank fürs Gespräch. Das war sehr schön.
Ich danke dir.
Ich glaube, da werde ich noch, wird noch weiter in meinem Kopf weiter spulen, das Gespräch.
Gib mir auch so.
Ja.
Und ich muss mir das Thema luzides Träumen nochmal anschauen. Ja. Ob das jetzt stimmt mit der Schlafparalyse oder ob ich hier Quatsch erzählt habe, weil sonst.
Trainieren wir dann das Schlafen.
Trainieren wir das Schlafen und dann tauchen die Großeltern aber auf. Aber sowas.
Vielleicht dann auch die wir nicht kannten. Das wäre auch spannend.
Oh, ja,
die gestorben sind, bevor.
Von denen habe ich bei mir nicht so Gutes gehört.
Ach so, okay.
Die dürfen.
Okay.
Ciao.
Okay.
So.
Okay.
Isis, vielen, vielen Dank für den Besuch auf der Wolke.
Danke dir.
Sweet dreams.
Dir auch.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Talkträume ist eine Produktion von Studio J 2025. Host und Moderation: Lilly Vogelsang. Executive Producer: Janis Gebhardt. Producerin: Vanessa Neumann. Sound: Florian Ballmer. Mischung: Johannes Löffler. Kamera und Schnitt: Paul Schurz und Heike Steffen.